SWR Kultur Hörbuch. Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 30.
24. Ich sprach ja bereits davon, dass die einstige Fülle an Vergnügungen und Zerstreuungen uns allmählich versiegte und der Marquis nicht oft mehr aus dem Hause zu locken war. Doch dann nahte ein Ereignis, das wollte auch er sich nicht entgehen lassen. Es war die Niederkunft der Königin. Der Marquis, welcher als Herrscher über seiner selbst allein die Vernunft und die lesbare Ordnung der Natur gelten ließ, war freilich kein Freund der Monarchie. Er amüsierte sich gern, wie sehr doch mir, der ich in diesen Dingen ja seine Vernunftgründe teilte und im Herzen oft genug brennend die Ungerechtigkeit empfand, welche mir jeden eitlen Tor allein aufgrund seines blauen Geblüts vor die Majestät meines Geistes setzte, wie sehr also mir noch tief in den Knochen der vom Vater eingebläute, unwillkürliche Respekt vor dem Adel, dem Hofe saß. Wie gewohnt ich das Buckeln noch war, obgleich mürrisch und missgönnend. Einmal, da er mir sein Exemplar zeigte der Hunterschen Bildtafeln zur Schwangerschaft, welches ihm der verehrte Doktor persönlich gewidmet, meinte der Marquis: »Betrachtet sie nur recht genau. Die Herren Minister und Bischöfe mögen es nie zugestehen. Doch was ihr hier erblickt, ist die wahre Landkarte aller hohen Politik.« Es mochte jedoch den Marquis noch so absurd anrühren, dass alle Macht letztlich sich in der purpurnen Kammer einer Gebärmutter entschied, dass unsere Welt ihr Wohl und Wehe an einige Faustgroß Gewebe in einem Unterleib hängte. Es übte auf ihn doch auch den Reiz des erhabenen Kuriosums. Der Marquis ward schnell ungehalten, ob kleiner, lässlicher Dummheit der Einzelnen. Die Narrheit der Massen jedoch, die Blindheit ganzer Völker gegen den Widersinn, welchen nämlichen gar als Natur erscheinen ließ, die bestaunte er, als wär's ein Fabeltier. Es hatte der Marquis einen Sinn für das Große auch da, wo es ihm Hohn statt Respekt abnötigte. Und so hatte er auch nicht anders gekonnt, denn schon lange die kaum noch umtuschelnde Heimlichkeit bemühten Gerüchte in der Stadt zu verfolgen, um die Pein des Dauphins, der alsbald gar der König war. Dass nämlich das ganze Schicksal Frankreichs sich wundstieße an einem Fitzelchen Haut und dass alle auf den Schlachtfeldern im Kampf um das Reich geopferten Leiber alles vergossene Blut vergebens sein mochten, nur weil die königliche Saat nicht vermochte, diese dünnste Grenze zu durchdringen. Doch dann errang, glaubte man den Spöttern, wo alle Säbel, Musketen, Kanonen machtlos waren, das Messer eines Leibarztes seinen entscheidenden Triumph. Oder womöglich auch nur die energische Zurede des eigens herbeigereisten, nicht für Zimperlichkeit bekannten Schwagers des Königs. Und man gab's ungern zu, doch allein die größten Frevler und Republikaner vermochten sich wahrhaft, der Hoffnung auf einen französischen Thronfolger zu entziehen. Mag sein, dass der Marquis sogar einer von ihnen war. Noch immer war er aber zu voller Eifer für außergewöhnliche Erfahrung, als dass er es sich hätte aus freien Stücken entgehen lassen, das alte Recht aller Franzosen in Anspruch zu nehmen, bei der Niederkunft zugegen zu sein. »Ariane, Jacob, meine werten Freunde, nicht euer Ernst zu erwägen, daheim hinterm Ofen hocken zu bleiben, wenn ihr der Königin unter die Röcke schauen dürft, auf dass man der Nation nur ja keinen Wechselbalg unterschiebe«, rief er aus, als wir seine Vorfreude belächelten und seine Versorgungen, es am unwissbar bestimmten Tag zur rechten Zeit nach Versailles zu schaffen. Wäre er in jenem Winter nicht gerade zu einem neuen, vulkanischen Eifer für unser Werk entfacht gewesen und hätte ihn nicht jeder Tag gereut, welchen er dafür verlor, so hätte der Marquis es wohl jenen Adligen gleichgetan, welche Logis in Versailles nahmen, um zur entscheidenden Stunde nur ja nicht den Pöbel bereits vor sich zu finden. Man hatte in den hohen Kreisen nur halb zum Scherze den Rat getuschelt, es möge die Königin doch den Ball, welchen ihr Herr Gemahl zu ihren Ehren gab, gleich nutzen, die royalen Wehen einsetzen zu lassen, da sei man bereits versammelt und unter sich. Da die Österreicherin sich daran jedoch nicht halten mochte, bezogen viele noch das schäbigste Quartier im Ort, sich die frostige Anreise aus Paris zu ersparen und unter den Ersten im Palais zu sein, sobald Majestät endlich geruhte, niederzukommen. Ich glaube, nach der königlichen Familie waren niemandes Gebete um einen reichen Kindersegen der Monarchin inniger, denn die all jener, welche irgendeine Kammer im Dörfchen Versailles zu vermieten hatten. Wen aber Würde, Mangel an freien Gemächern oder seine Geschäfte hinderten, dort in Stellung zu gehen, der hielt in Paris stets eine Kutsche angespannt. Gar so grausam wollte der Marquis zu unserem Kutscher, unserem Gespann dann doch nicht sein. Aber der Mann war gewarnt, sich und die Pferde parat zu halten. Als am schicksalserkorenen Tag nicht lange nach Mitternacht der berittene Bote, welchen der Marquis in Versailles installierte, in unsere Auffahrt vorpreschte und den Türklopfer hämmern ließ wie einen eisernen Specht, da währte es kaum länger bis zu unserer Abfahrt, denn Marquis, Ariane und meiner selbst benötigten, uns für die nächtliche Reise durch die Winterskälte zu wappnen. Die Kunde, die Entbindung habe begonnen, hatte uns noch bei Wein und Gespräch am Kamin gefunden. Lediglich Mael hatte sich bereits zur Ruhe begeben und ließ sich in dieser auch nicht weiter stören. Er hatte dem Herrschergeschlecht alles an Dienst und Opfer erbracht, was er zu erbringen gedachte. Wir aber passierten das Stadttor nach Versailles, da waren wir noch Teil der dünnen Spitze jenes schnatternden, gierigen Trosses, welcher hinter uns einsetzte. Es war eisig in der Kutsche. Draußen lagen die Felder und Vororte erfroren und öde. Doch das focht uns wenig an. Wir saßen in Felle gehüllt und innerlich gloste uns die Glut des Weines, welchen wir zuvor genossen, und jener Bouteille, welche der Marquis uns als Wegzehrung mitgenommen. Wo aber selbst dies nicht helfen mochte gegen Frost und Übernächtigung, da wärmten sich Ariane und Marquis an den Funken ihres Spottes. »Hätte die Königin nur eine Woche noch Geduld walten lassen«, meinte Ariane, »es wäre ein Christkind geworden.« »Nicht doch, meine Liebe«, versetzte der Marquis die Riposte, »welch inopportuner Verdacht, es sei eine Jungfrauengeburt.« Wir lachten. »Es mag der König noch so beharren, es flöße seine Macht geradewegs von Gott. Für seine Erben muss er doch auf den Umweg über seine Lenden bestehen.« »Fürwahr«, nahm Ariane wieder auf. Und so heilig unsere Kirche die Krone doch hält, ich fürchte, sie käme nicht umhin, eine zweite Vaterschaft des Heiligen Geistes als eine Anmaßung aller Seiten zu betrachten. Das wusste auch der Marquis vorerst nicht zu übertreffen, und wir widmeten uns dem Weine. Ja, auch ich gluckste aus Kräften mit, doch wo ich an Ariane und meinem Meister nicht die kleinste Reserve zu erkennen vermochte, saß mir dabei im Nacken doch stets eine Art moralischer Dämon von zäher, vertrockneter Gestalt, mir mit einer kurios vertrauten Katheterstimme Tadel zukrächzend. Ich blieb doch immer der kleine Bub, welcher mit roten Wangen staunt, welch Frechheit er wagt, und insgeheim duckend alle höheren Mächte anfleht, sie mögen ihn nur bitte nicht zur Rechenschaft ziehen. Stets bangte mir, es möge mich nicht allein Gott ertappen bei meinem Frevel, sondern zugleich meine beiden Gefährten bei meiner inneren Zaghaftigkeit und befinden, dass ich nicht wahrhaft einer von ihnen sei. Wenn es euch wundert, dass auch Ariane solch ein Freigeist war, obwohl man dies selten schätzte in jenen Kreisen, wo sie ihr Auskommen suchte, und sie erzogen ward fern der lästerlichen Gedanken der Philosophie, nun, auch ich fragte sie einmal danach. »Oh, ich vermag durchaus, mich zu verstellen«, antwortete Ariane, »und ich tat es wohl die meiste Zeit meines Lebens. Es ist ein seltsamer Vorzug, wenn man des Glaubens verlustig geht an all die, ach so hohen Mächte, dass man freier wird, das jeweils Nötige ohne schlechtes Gewissen zu tun, und sei es just jenen Glauben vorzuschützen. Und glaub mir, es ist so schwer nicht, den Glauben einzubüßen, wenn man bettelarm ist, eine Waise, ein Mädchen, jedoch mit einem wachen Verstande gesegnet. Oder wenn ihr so wollt, zu wachem Verstande verflucht. Dann verschließt ihr entweder fest eure Augen und schluckt, dass die Welt vom Allmächtigen so gemacht, dergestalt gut und gerecht sei und ihre Ordnung habe und ihr es verdientet, euch an deren unterstem Platze zu finden, dafür dereinst die Letzten die Ersten sein mögen, wenn sie bis dahin nur gar duldsam und fügsam sind. Oder ihr beginnt zu zweifeln, und dann frisst der Zweifel geschwind alles. Denn wenn ihr schaut, dann erblickt ihr ein Gefüge, welches in Wahrheit gar selten die Tugend belohnt. Und allen Worten ihres Tempelhändler vertreibenden Messias von Kamelen und Nadelöhren zum Trotz arg dienlich ist jenen, welche Reichtum besitzen und Macht und welchen man Verfügung und Hoheit über euch gab. Es waren dies freilich Worte, wie ich sie ähnlich kannte vom Marquis. Doch bei Ariane schienen sie mir mit anderem Unterton. Glaubt mir, mein Liebster, ihr benötigt nicht die Bücher der Philosophen zum Zweifel, wenn ihr ein mittelloses Waisenmädchen seid und euch der erste Dienstherr zur besonderen Instruktion auserwählt. Wenn ihr ein junges Weib seid ohne Geld, ohne Stand, und ihr begreift, dass euer Leben ganz von der Gnade jener abhängen wird, welche das Glück der Geburt über euch setzte und diese Gnade zu oft ihren Preis fordern möchte. Ich bin gewiss, dass ich jünger war, denn eure Herren Philosophen, als ich zu gleichen Überzeugungen gelangte, nur weniger frei, sie auch zu äußern. Ihr Lächeln damals war nicht unähnlich jenem, mit welchem sie jetzt in der Kutsche schaute, welche Wirkung ihre freigeistigen Spitzen auf mich taten. Eine von Zuneigung und Gleichmut getragene Enttäuschung, dankbar, einen Gefährten gefunden zu haben, welcher solchen vermeintlichen Frevel mit ihr teilte, doch zugleich ahndend, dass bei all meinem prometheischen Gehabe meine innere Abkehr von der überkommenen Ordnung nie so tief wurzeln würde wie ihre eigene. Dem Marquis freilich musste sie solche Blicke nicht zuwerfen. Jedenfalls näherten wir uns in jener frostigen Adventsnacht lästernd und den Monarchen verhöhnend jenem innersten Locus seiner dynastischen Macht. Hie und da Gestalten aus dem finsteren Weg jagend, welche sich aus den Vorstädten zu Fuß aufgemacht. Hie und da überprescht von reichen Parisern mit flinkeren Gespannen und größerem Eifer für das Königsgeschlecht. Dass Versailles nicht mehr weit war, kündigte sich an durch ein zunehmendes Gewese, bald gar Gedränge draußen. Und das Örtchen selbst verbarg sich nicht, wie es zu dieser Stunde sich ziemte, im Dunkel, sondern blinkte und blitzte vor unseren Kutschfenstern mit seinen aufgeschreckten, übernächtigten Leuchten. Als aber schließlich der Palast zu ahnden war vor uns, da hätte man an einen großen Irrtum glauben mögen. Die falsche Nachricht eines übereifrigen Lakaien, einer missgünstigen Hofschranze, welche halb Paris in Aufruhr und Pilgerschaft versetzte, während die Königin, das Kind noch fest unter dem Herzen, in ahndungslosem Schlummer versunken war. Das mächtige Schloss schien in Schwärze zu liegen, ein schweigendes Panzertier aus Stein, eine Klippe gegen alles Anbrannten in stürmischen Zeiten. Erst ein zweiter, näherer Blick erkannte, dass in lediglich einem Flügel des langgestreckten Baus Licht aus den Fenstern drang, in und um jene Gemächer, wo die Österreicherin nun in Wehen lag und sich der gesamte Hof versammelte. Und erst als wir fast ganz vorgefahren, sahen wir, dass sich bereits Hunderte bei Lampen und Fackeln schlotternd drängten und auf baldigen Zulass in den Palast hofften. Der ausladende Ambitus, in welchem man mit Seilen und Ketten Absperrung geschaffen hatte, um jene Eingänge, welche sich öffnen sollten zum Momente der Niederkunft, die Zahl an Schweizer Gardisten, welche man dazu postierte, waren Ankündigung, dass wir hier erst den zaghaften Vorhauch erlebten des noch zu erwartenden Ansturms. Am liebsten wären wir freilich an Ort und Stelle mit unserer Kutsche unter den Harrenden verblieben, doch dergleichen duldete man wohlweislich nicht. Ein Wächter winkte uns zu einem abseitigen Platze, wo bereits einige Gespanne stunden. Wie manch einer um uns beschlossen wir, noch im Wagen zu verbleiben, wo wir geschützter waren gegen die Winterskälte, solange sich die Menge an den Toren noch überschaubar hielt. Es hatte die Königin die Geduld des Volkes so lange strapaziert, bis sie endlich empfing, Wer wusste, wie viele Stunden des Ausharrens sie eine bescheren mochte, bis sie entband. Es kehrte bei uns in der Kutsche, wie wir da also stunden, eine seltsame Behaglichkeit ein. Wir hatten noch einen Rest des Weines und ließen gemächlich die Bouteille kreisen, daran zu nippen, auf dass er uns noch eine Weile reiche. Es war jene Stunde der Nacht der Aufgeregtheit ob des Anlasses und Ermüdung ob des Ausflugs, wo Klarheit der Kälte und schummriger Schein der Angetrunkenheit sich die Waage hielten, wo man sich getragen fühlte, vorantreibend ohne Anstrengung des eigenen Willens. Man hätte beinahe vergessen mögen auf den Grund unseres Hierseins, hätte in unsere Pelze gehüllt, trinkend und plaudernd verbleiben mögen, bis einen der Schlaf übermannte. Doch freilich hielt der Marquis ein Auge auf den anwachsenden Andrang draußen. »Seht, wie sie herbeiströmen«, bemerkte er mit einem Ton, dessen Verächtlichkeit sehr geflissentlich hinwegsah darüber, dass auch wir zu den Neugierigen zählten. »Und alles allein, weil eine Frau tut, wozu die Natur sie bestimmte. Doch ich sage es immer, wollt ihr den Widersinn, wollt ihr das Nichts und die größte Unvernunft den Menschen zur Selbstverständlichkeit machen, so tut es nicht zögerlich, so macht umständlichsten Pomp und reichste Zeremonie darum und tut dies mit einem heiligen Ernst.« Bis kein Verstand mehr zu denken wagt, dass ein solcher Aufwand um eine gänzliche Leere und Lüge kreisen könne. Steht eure Sache auf tönernen Füßen, so dürft ihr sie gerade nicht billig geben, nein, verlangt den Leuten all ihr Vermögen, ihr Leben gar dafür ab, und sie werden sie auch mit letzter Kraft stets verteidigen. Denn wer solch Einsatz brachte, will es um keinen Preis getan haben am Altar falscher, erfundener Götter. Wer einen Groschen hingibt für einen Glauben, der gibt diesen Glauben auch für 2 Groschen leichtherzig wieder auf. Doch wer einer Sache mit allem, was er hat, in der Kreide steht, der wird lieber blind als Held dieser Sache sterben, denn je die Augen wahrhaft aufzutun und sich erkennen zu müssen als Narr vor der Wahrheit. Betrachtete man freilich das Treiben draußen, so mochte man nicht leicht sagen, wie viele ihre Pilgerschaft im wahren Eifer der Treue zu König und Nation angetreten hatten, und welcher Teil, ähnlich wie wir, sich nichts versprach, denn ein seltenes Spektakel, bei welchem man ungestraft der höchsten Herrschaft bis ins Schlafgemach dringen durfte. Von heiligem Ernste war da nicht viel zu erblicken. Es war vor allem das niedere Volk aus Versailles, welches sich hier bereit gemacht, den Palast mit höchster Erlaubnis zu erstürmen. Und wie die Sardinen die Fischer, hatte der Auflauf auch die fliegenden Händler angelockt, ihre Bauchkörbe, ihre Kiepen, Buckelbottiche, gefüllt mit Brotfladen, Selchfleisch, Tisane. Wenn etwas der üblichen Überschwänglichkeit einer solchen Menge eine gewisse Gedämpftheit entgegensetzte, dann keineswegs die Ehrfurcht vor dem erhabenen Ereignis, sondern allein die empfindliche Kälte. Wobei mancher als Mittel dagegen gerade das Scherzen, Singen, Streiten probierte, bis es den Gardisten gar zu unbotmäßig ward und sie es mit einer Harschheit unterbanden, welche auch dem Neid geschuldet war, dass die frierenden Wächter selbst allzeit ihre starre Würde zu wahren hatten. Seit wir aber angelangt, war Arians Spott merklich verstummt und ging ihr Blick immer wieder zu jenen wenigen erleuchteten Fenstern des Palastes. Der Marquis, der ein wenig eingeschnappt schien, dass seine philosophische Ausführung, welche wir doch in ähnlichen Formen von ihm bereits gehört, so wenig Widerhall fand, beobachtete Arians Miene und holte sie schließlich aus ihren Gedanken. »Ihr seid auf einmal so ehrfürchtig, meine liebe Freundin. So kenne ich es gar nicht an euch, und ich weiß nicht recht, ob es euch steht.« Er sprach es liebevoll, doch unter dem Mantel des freundlichen Scherzes lugte das strengere Gewand des Tadels hervor. Ariane antwortete ebenfalls sanft und lächelnd, in größtmöglicher Zurückweisung der spielerischen Schärfe all ihrer Spottrede auf der Fahrt. »Oh, ich bin nicht eingeschüchtert von der Nähe der Majestät, der Mächtigkeit des Palastes, wenn ihr das glaubt. Sorgt euch nicht, dass ihr euch insgeheim doch eine Royalistin in die Kutsche geladen hättet.« Der Marquis markierte eine komödiantische Erleichterung, welcher Ariane die Beachtung weigerte. Doch ich vermag nicht ganz, werter Freund, eure Meinung zu teilen. Im Zentrum all dieser Zeremonie stünde ein bloßes Nichts.
Ihr glaubt an die Heiligkeit der Thronfolge? Machte der in seiner übernächtigten Angetrunkenheit ungewohnt bissige Marquis ihr mehr Vorwurf, denn es als Frage zu stellen. Ein verächtlicher Blick Arians gab die erste Antwort darauf, bevor sie zur Erläuterung anhob.
Ich glaube an die Mühsal der Niederkunft. Oh, all das Gewese, welches man um diese Niederkunft macht, finde ich umso mehr eine Narretei. Und verlangt ihr von mir wahrhaft noch den Beweis, dass ich unsere Österreicherin für gewöhnlich des Spottes reichlich würdig befinde und ihren feisten Gemahl noch viel mehr? Doch in dieser Stunde, in jenen Gemächern, da ist sie mir nicht Königin, da ist sie mir eine Frau, die in den Wehen liegt, und der man dazu noch aufbürdet, all diese Heiligkeit, all diesen Eifer, all dieses Hoffen und Feixen der Nation. Und je weniger ich eben die Überzeugung teile, der göttliche Wille, die göttliche Wahrheit verlange es nun einmal so, umso weniger vermag ich meinen Hohn über diese Frau auszuschütten, und umso mehr erweckt sie mein Erbarmen.
Der Marquis nickte mit einem Zugestehen, welches keinen Zollboden preisgab. Bei all seiner Vernunft geriet er mitunter doch gar ins Beharren aufs Recht seiner Überzeugung.
»So also gebt ihr ja zu, dass all dies«, er machte mit seiner künstlichen Hand eine wischend allumfassende Geste, »all diese Lächerlichkeit kreist um ein Nichts, um die gewöhnlichste Sache der Welt.«
Arian blickte ihn an, offenbar etliches in ihrer Brust wägend und schätzend. Schließlich sprach sie,
»Ihr gebart? Ihr wurdet nicht lediglich geboren und meint, wenn man euch zur Welt brachte, ohne dass ihr Erinnerung daran habt, so kann dies ja keine solch große Angelegenheit sein. Eure Leichtfertigkeit ist der Erfahrung, welcher ihr stets so hohen Wert beimesst, geschuldet?«
Der Marquis wollte etwas einwenden, doch Arian bedeutete, dass sie aussprechen werde.
»Merkt wohl, ich spreche nicht wider eure Verachtung der Herrschaft. Ich spreche nicht für die Auserwähltheit jenes Kindes, auf welches hier alles harrt. Was ich sage, das ist, ihr denkt mir arg kurz, wenn ihr die Frau mitverachtet, die hier hinter diesen Mauern liegt. Wenn ihr ihrer spottet, ihr Kreisen zum Nichts erklärt. Ich sage, wenn ihr euch in dieser Stunde ihrer nicht zu erbarmen vermögt, als Mensch zu erbarmen vermögt, so ist mir eure höhnische Philosophie vom Absurden und dem Übel der Macht doch gar zu einfach gestrickt.«
Ich sah, wie es im Marquis arbeitete. Er kam gewiss nicht umhin, die Wahrheit von Arians Worten sich einzugestehen, zumal diese ihm ja nicht geradewegs widersprachen, sondern ein anderes, helleres Licht auf seine Grundüberzeugung warfen. Doch wusste ich, wie es ihm widerstrebte, beizugeben, wie sehr in ihm der Drang wühlte, immerhin das letzte Wort zu behalten und auch seinem Gegenüber ein Zugeständnis abzutrotzen. Arian kam ihm gnädig zuvor, ehe er zu allfälliger Peinlichkeit anhob.
»Ihr gebart?« wiederholte sie ihre Frage. »Ihr habt eine wahre, eigene Ahndung davon, wie es dieser Frau eben ergehen muss?«
Noch bevor ihr bedenkt, dass ihre Sorge sich nicht begnügen darf mit dem eigenen Leben und jenem ihres Kindes, sondern dass man ihr einbläute, welch ein Versagen es wäre vor Gott und Staat, selbst bringe sie eine gesunde Tochter zur Welt, und dass sie wohl jetzt schon den halben Hof um sich schwirren hat und weiß, dass man den Rest und dem Pöbel die Tür öffnen wird in ihrem verletzlichsten Augenblick. Ihr seid gewiss? Ihr wisst dies besser denn eine Frau?«
Darauf schwieg der Marquis, und wir alle empfanden, welch eloquente Kapitulation dies für seine Verhältnisse war. Ich aber, bevor ich's recht besann, vermochte eine Frage an Arian nicht zurückzuhalten, welche sich mir im Verlaufe ihrer Rede auf die Lippen gedrängt.
»Ihr gebart?«
Wie ich's äußerte, ward ich gewahr, dass es an mir nicht war, Arian dies zu fragen, nicht hier, an diesem Ort, zu dieser Stunde und vor dem Marquis, und ich duckte mich gleichsam schon innerlich vor der verdienten Zurechtweisung.
Arian jedoch hielt zwar inne, doch schien's, wie soll ich sagen,
als fände auch sie die Frage freilich keineswegs angebracht, als fühlte auch sie ein Gewicht daran, welches zwischen uns aus dem Lot bringen mochte jene so leichtfertig sich gebende Balance von Maskerade, Geschäft und Zuneigung, welche ich gerne als Liebe mir einzureden erlaubte. Doch Ariane scholt mich nicht, sondern gab nach etwas Erwägen mir wahrhaft Antwort. Ich tat mein Bestes, es zu verhindern. Je nun, mein Leben war nie das einer Nonne. Sie zuckte mit den Schultern, und es traf mich herber, denn wäre sie in Tränen ausgebrochen. Und ich will meinem Schicksal nicht undankbar sein, fuhr sie fort. Es war gnädiger zu mir, denn zu vielen. Mein Leib war zu jung, die Saat festzuhalten jenes Barons, welcher mich aus dem Waisenhaus unter seine Fittiche nahm, und mein Bankier andererseits zu alt, noch hinreichend kräftig zu säen. Allein mein Abbé setzte mir einen Spross unter das Herz, welcher partout dort zu Wurzeln beharrte, bis er zur Reife gedieh. Freilich wünschte der Abbé keinen Erben von mir, und das Kindlein tat gleichsam die Buße für mein einstiges Entkommen. Es ward in ein Waisenhaus gegeben. Wo es heute sein mag, weiß ich nicht. Ein weiteres, schwächeres Schulterzucken schien mir wie das flinke Vorüberschreiten an einer schlecht verriegelten Tür. Ariane hatte mir dabei sehr unverwandt in die Augen geblickt, doch das Folgende richtete sie dezidiert auch wieder an den Marquis. »Ja, ich gebar. Und wenn es euch ein Wettstreit ist, wer vollkommener sei in der Ablehnung der Monarchie, so geb ich selbigen gerne verloren und gratuliere freimütig zu eurem, ach so glorreichen Sieg, wenn es mich sonst in dieser Stunde das Mitgefühl kostete mit einer gebärenden Frau.« Darauf gab sich der Marquis geschlagen und schien getroffen, nicht allein ob der ungewohnten Empfindung einer Niederlage. Nun war es weder ein langer, noch lauter Zwist, war im Buchstaben der Sache ja von Anbeginn mehr Einigkeit, denn Zwietracht. Und doch tat dieser kurze Ausbruch eine ernüchternde Wirkung. Es war die Wohligkeit, die Wärme, wie weggeweht, welche der Wein zwischen uns gestiftet, in unserer vermeintlichen Warte der überheblichen, ungerührten Beobachter. Es mochte freilich auch daran liegen, dass wir das kälteste Tal der Nacht durchschritten. Der Winter seine Spinnenfinger durch die Ritzen unseres Verschlags gepult und unter alle Decken und alles Gewand gewunden hatte, uns damit auf die Haut zu fassen. Und der Himmel allmählich begann, den Puder des Morgens aufzulegen und den goldenen Schimmer von Fackeln und Laternen mit bleicherem Schein abzulösen. In unser unbequemes Schweigen hinein bemerkte der Marquis mit gar studiert beiläufigem Blick zum Fenster hinaus: »Es füllt sich. Wenn wir noch irgend unter den Vorderen sein möchten, so empfiehlt es sich wohl jetzt, uns hinaus zu bequemen.« Und setzte hinzu, unser aller innerem Seufzen Ausdruck gebend, so unerquicklich allein der Gedanke daran gerade erscheinen mag. Es war uns allen eine gewisse Reue anzumerken, dass wir nicht am heimischen Feuer verblieben. Doch nach getaner Reise und durchwachter Nacht schien freilich nicht dran zu denken, unverrichteter Dinge von dannen zu ziehen. So rafften wir alles zusammen, was wir in uns aufzustöbern vermochten an Wachheit und Eifer, und öffneten die Türen des Verschlags. Glaubten wir es in der Kutsche bereits frostig, wurden wir sogleich eines Besseren belehrt, wie viel unserer Leibeswärme, deren dünnen Wände doch bewahrt, wie viel des eisigen Windes sie abgewehrt hatten. Immerhin, Schläfrigkeit war hier wahrlich nicht mehr zu befürchten. Unser aller Glieder waren vom langen Sitzen und der Kälte ein wenig eingerostet. Der Marquis jedoch ächzte und stolperte dermaßen, dass ich ihm meine Hilfe anbot zum Ausstieg und er sie ganz gegen seinen gewohnten Stolz umstandslos annahm. Ich ihn schließlich mehr hinabhiefte, denn dass er aus eigener Kraft entstieg. Dass ich Ariane ebenfalls meine Hand hinstreckte, war der Etikette geschuldet. Umso mehr fand mich überrascht, als meine Liebste sie mit festem Griff fasste und jeden Schritt hinab mit merklicher Beschwernis tat, mit vernehmbarem Aufstöhnen anlangte am Erdboden von Versailles. Sie warf mir ein Lächeln zu, welches zu gleichem Teile Dank für die Hilfe, Entschuldigung für ihre mangelnde Eleganz war und Beschwichtigung, dass ihr lediglich die nächtliche Kutschfahrt ein wenig zugesetzt. In der mittlerweile doch recht angeschwollenen Menge der Ausharrenden empfing man uns drei mit Gleichgültigkeit oder allenfalls ein, zwei neidischen Blicken, dass wir just erst aus dem Schutze unseres Wagens kamen. Man neidet der Königsfamilie und Hochadel inzwischen weniger das Privileg, bereits als Zeugen bei der Königin zu weilen, sondern schlicht ihre Kachelöfen und Polstersessel. Immerhin halfen die Unbilden des Winters und der Unmut der Leute einer Verbrüderung auf. Im frostigen Schein der verschleiert aufsteigenden Sonne schmolz der Dünkel dahin zwischen Adligen und Bürgersleuten, zwischen Zunftzugehörigen und Standeslosen, gar zwischen den Lakaien, Gardisten Versailles und uns Einlassbegehrenden. Was einer darstellte in der Welt, zählte zusehends weniger vor dem, ob er einen Scherz wusste, einige Verse gleich, ob edel, ob derb, oder ein Liedlein, einem wieder für eine Handvoll Minuten die Gedanken fortzuheben vom Schlottern. Der Kapitän der Gardisten ward lässlicher darin, die Menschen zu Ernst und Ordnung zu rufen, ließ Nachsicht walten, wenn der ein oder andere seiner Männer die Hellebarde senkte, sich ein paar plaudernde Worte erlaubte mit einem jovialen Gesellen, einer schäkernden Magd oder gar seinen Kanten Brot brach mit den Ausharrenden auf der anderen Seite der Sperrung und dafür von jenen einen kräftigenden Schluck Branntweins erhielt. Es erfreute sich der Marquis als scheinbar unerschöpflicher Quell des zerstreuenden Witzes bald einer allgemeinen Beliebtheit. Mitunter warfen auch Ariane oder meiner selbst eine Pointe, einen Nachsatz ein, doch zumeist besahen wir uns zulächelnd mit stiller Freude, wie der Marquis seit langem einmal wieder erblühte in der Rolle des öffentlichen Scharfgeistes, des brillanten, doch zu allen gleich wohlgesinnten, charmanten Unterhalters. Wir wussten wohl, wie sehr er dies selbst als bloße Rolle betrachtete, wie sehr er beharrte, dass dieser Mensch nicht wahrhafter er selbst sei, denn das Brevi der Figaro wäre, nur weil jener diesen zu solchem Applaus auf der Bühne darstelle. Und ahneten doch, dass sich der Marquis insgeheim gefiel in diesen Auftritten, in die Sehnsucht reizte, er vermöge tatsächlich wie dieser öffentliche Mensch zu sein. Diesmal aber wirkte es wahrhaft wie das Ablegen einer Maske, als sich der Marquis nach einigem munterem Geplänkel zu Ariane und meiner selbst wandte und in heiserem Tone tuschelte: »Ich wünschte wahrlich, der königliche Balg bequemte sich allmählich zu uns in dies irdische Jammertal.« Das Antlitz, welches unter der Maske zum Vorschein kam, war zum Erschrecken entkräftet und fahl, war das eines Mannes, welcher zu viel seiner Reserven vergeudete, einem äußeren Schein Futter zu geben und innerlich nun vor leergefegtem Speicher stund. Was aber, wenn das Königskind sich noch die ein oder andere Stunde Zeit zu nehmen gedenkt? Kam ich nicht umhin zu fragen, bemüht um einen Plauderton, welcher die ernste Sorge darunter nicht vernehmen ließ? Der Marquis zuckte mit den Schultern. »So harren wir weiterhin aus«, gab er zur Antwort. Doch nicht mit Entschlossenheit, nicht einmal mit Resignation, sondern schien's mir mit einem Anflug von Grauen. Wir stunden also wieder da, zitterten, gähnten, schwankten mitunter vor Übernächtigung, blickten hoch zu den Fenstern, in welchen nach und nach der Kerzenschein erlosch, während die Fassade sich aus dem Nachtdunkel erhob. Ab und an vernahm ich, dass der Marquis etwas zu sich selbst murmelte. Gelegentlich entkam ihm ein Ächzen, welches er zum Räuspern umbog, und zweimal fasste er mich unvermittelt am Arm, gewiss weil ihn ein Schmerz, eine Schwäche durchfuhr, und er fürchtete, niederzustürzen. Doch beidermal fand sein Blick flink irgendeine kleine Merkwürdigkeit im Getümmel, und mein Meister gab vor, mir lediglich besagtes Kuriosum weisen zu wollen. Nichts davon entging Ariane. Und Ariane war's, die schließlich Entschluss fasste und Herz, dem Marquis eine Ausflucht zu verschaffen, welche ihm einen Anschein wahrte von Tapferkeit und Stolz. Sie gab ein unterdrücktes Stöhnen von sich, schien zu schwanken, lehnte sich an meine Schulter, um nicht niederzusinken. Sie spielte es gut, so gut, dass sie sogar meiner selbst in eine gewisse Besorgnis versetzte, und sie war geschickt genug, nicht sogleich auf der vorgeblichen Schwäche zu insistieren. »Nein, nein, es geht schon wieder«, wiegelte sie ab auf die bestürzte Frage des Marquis. »Es fordert wohl langsam der Schlaf sein ihm verweigertes Recht«, lächelte sie, und war dabei überzeugender fahl im Antlitz, denn es bloße Schauspielkunst zu erklären vermochte.
»Seid ihr gewiss?« blieb der Marquis unbeschwichtigt.
Ariane nickte tapfer und sprach, »Gewiss, lang vermag es ja nicht mehr zu währen, und wir wollen uns doch jetzt nicht das Spektakel entgehen lassen.« Sie richtete sich aus meiner fürsorglichen Umarmung auf noch unsichere Füße.
»Freilich«, murmelte der Marquis, »das Spektakel. Hoffen wir, dass wir auch tatsächlich unter jenen sind, welche noch Einlass finden.«
Er schien die Häupter zu zählen zwischen uns und den Toren des Palastes und hatte also offenbar begonnen, Ausreden zu sammeln für einen vorzeitigen Rückzug. Einige Minuten ließ Ariane verstreichen, dann markierte sie erneut eine beinahe Ohnmacht.
»Werte Freundin«, sprach der Marquis zu ihr, wie sie mit flatternden Augenlidern in meinen stützenden Armen lag, »es ist nicht allein die Müdigkeit. Es hat euch dies alles gefährlich erschöpft. Kein noch so seltenes Spektakel ist's wert, dass ihr eure kostbare Gesundheit dafür opfert. Und ich muss jetzt schon reuen, dass ich euch zu diesem Ausflug angestiftet. Wir kehren heim, keine Widerrede. Jakob, helft eurer Liebsten zur Kutsche.«
Ein wenig Protest gab Ariane der Form halber noch. Doch wir verspürten alle Erleichterung in jenem Augenblick. Nicht allein, weil wir den Marquis uns voraushumpeln sahen und begriffen, wie prekär es in Wahrheit um sein Befinden stand. Nicht allein, weil die eisigen Stunden uns allen die Geduld, Neugier, Freude aus Fleisch und Knochen laugten. Sondern recht eigentlich, weil wir seit Arians Worten zuvor in der Kutsche die tiefere Überzeugung eingebüßt hatten, es stünde uns ein großer Spaß bevor, und wenn wir auf die Königin zu gaffen kämen, seien wir unserer selbst keineswegs Teil des ganzen verachteten Theaters.
Was wir darob versäumten, ward uns freilich in hinreichender Ausführlichkeit und Farbe erzählt von einem befreundeten Baron, welcher von Beginn an im Palast weilen durfte. Wie, es ging schon auf Mittag, endlich das »La Reine va accoucher« erscholl und damit augenblicklich alle Verbrüderung vor dem Palast ein Ende fand, ein Rempeln und Rennen anhob, welches unsereins gewiss ungut gemahnt hätte an das Feuerwerk zu Ehren jener Ehe, welche hier nun ihre Bestimmung erfüllen sollte. Wie die ersten der Meute dann, nach wilder Flucht mit prasselnden Absätzen durch die glatt polierten Flure des Schlosses, in ein königliches Schlafgemach einfielen, welches bereits gänzlich gefüllt schien, mit hochadligen Menschen und einen schier ersticken wollte mit von der Hitze des Kamins, der Kerzen, der Leute klebrig gezehrter Luft. Wie manch einer auf den ersten Blick meinte, einem Betrug aufzusitzen, da das königliche Bett gleich gegenüber dem Einlass leer und unberührt starrte, wie man dann aber die Königin auf einem eigens errichteten, tauglicheren Lager neben dem Kamin liegen sah, zwei ihrer Damen bei sich und den Docteur Lasson, um den Mund ein feines, rotes Gespinst von den Lippen, welche sie sich blutig gebissen im Bemühen, Contenance zu beweisen und nicht zu schreien, und davor in den Armen einer Hofdame das neugeborene Kindlein, es sogleich in ein Kabinett nebenan zum Baden zu bringen. Und obgleich noch keine zeremonielle Ansage ging, bereits die zwischen Vaterstolz und Monarchenverzweiflung ringende Miene des Königs, das triumphierende Mitleid seiner Brüder in der vordersten Sesselreihe Zeichen genug, es war eine Tochter. Und nun also hereindrängend die Menge, ohne Ansicht von Stand und Anstand, die Lakaien, welche um Ordnung sich mühten, rüde zur Seite stoßend, dem Adel auf die Füße trampelnd, fluchend ob eines umgetretenen Nachttopfs, dessen Inhalt man sich über Strümpfe und Schuhe ergoss, blind in der Gier, jenen einen Blick zu erhaschen auf die höchste Macht in ihrer leiblichsten, menschlichsten Gestalt, welchen einem das alte Recht zustand. Es hätten sich wohl die Zweifel des Marquis bewahrheitet, ob wir es überhaupt noch geschafft hätten unter die Zeugen.
Doch an mangelndem Begehr oder übergroßem Respekt der Nachdrängelnden lag es nicht, wenn bald beim besten Willen kein Mensch mehr in das Gemach zu zwängen war. Man stieg auf Möbel, zwei Savoyarden erklommen gar den Sims des Kamins, und hätte man die Paravents ums Lager der Königin nicht wohlweislich an den Wänden verteut, wären sie gewiss niedergerissen worden. Nur auf das königliche Bett stieg keiner. Dies zu entweihen wagte selbst der Dreisteste nicht. Als uns der Baron die wüste Szene schilderte, sah ich dem Marquis an, wie sehr es ihn reute, diese Narrheit des Volks nicht mit eigenen Augen geschaut zu haben, gleichwohl er gewiss erleichtert war, nicht leiblich dies Drangsal zu erdulden. Doch wo dem Marquis ein spöttischer Glanz in die Augen stieg, begann Ariane zu erbleichen. Der Baron verstand es, den Tumult zur hochkomischen Groteske auszumalen, doch Ariane schmunzelte nur wehmütig dazu. Wie die Königin in Ohnmacht fiel und ihr feister Gemahl aufsprang und mit seiner fisteligen, fast weibischen Stimme rief, man solle ihr Luft verschaffen, wie der Monarch schließlich höchst selbst sich zu den gegen die zugige Winterskälte zugegipsten Fenstern durchdrängte und sie mit seiner ganzen Leibesgewalt aufriss, wie Docteur Lasson dann die Ohnmächtige am Fuße zur Ader ließ, man Schüssel um Schüssel des vorgeblich so noblen, blauen Blutes hinaustrug und fortgoss, bis endlich nach der fünften sich die Königin wieder erquickt und bei Sinnen befand. Bei Sinnen und im Bewusstsein, vor ihrer heiligsten Pflicht versagt zu haben. All dies also ward uns lediglich zugetragen, die wir zu jener Stunde schon wieder nahe den eigenen Bettstätten weilten. Es herrschte auf unserer Heimfahrt eine seltsame Stimmung bei uns im Wagen. Alle drei waren wir von einer knochentiefen Erschöpfung ergriffen, doch durchgefroren, wie wir nun waren, wollten uns alle Felle und Decken nicht mehr wärmen, den Schlummer erlauben, und noch war auch die Aufregung nicht gänzlich aus unseren Leibern entfleucht. Wir waren zu ermüdet für die Konversation, ebenso wie für das Schweigen. Ariane und ich saßen auf der rückwärtigen Bank, und nach einer Weile lehnte sie ihr Haupt an meine Schulter. Uns wurden nun doch die Lider schwer. Ich aber lugte durch halbgeschlossene Augen in den weißlichen Dämmer des Wintervormittags, auf das verschwommene Schaukeln der Landschaft draußen, auf den Marquis uns gegenüber. Der musste mich eingenickt glauben, denn ich ertappte ihn dabei, wie er seinerseits lange und unverblümt auf Ariane schaute. Ich schluckte meinen ersten Drang, ihn durch ein Räuspern, ein vorgespieltes Erwachen darin zu stören, sondern stellte mich ahndungslos schlafend, um weiter durch den Lidschlitz zu spionieren. Ich wäre auf eine beruhigende Weise erzürnt gewesen, hätte ich in seinem Blick bloße Lüsternheit erkannt. Es hätte zugleich meiner schwerenden Eifersucht ihre Bestätigung gegeben und mir die Überzeugung, ich befände mich in Rivalität lediglich zum Begehren eines alten, obgleich brillanten Mannes. Diesen Kampf aufzunehmen, hätte ich mir zugetraut. So aber war es nicht. Oh, es lag unleugbar Begehren im Blick des Marquis, doch nicht jenes eines Galans, eines Libertins. Es wirkte untermischt mit einem anderen Sehnen, einer anderen Art der heimtückischen Absicht. Gar lange mühte ich mich, dies zu fassen, zu deuten. Dann durchzuckte den Marquis wie aus heiterem Himmel offenbar eine Pein und er hieb sich mit der gesunden Hand gegen die halb eiserne, halb fleischliche Schulter, welche ihm bei kaltem Wetter oft Ungemach bereitete. Diesen Anfall überstanden, schaute er zurück auf Ariane, und da erkannte ich es. Sein Blick war einer des Neides, Neid des alten und siechen Fleisches auf den jungen, von Leben durchtränkten Leib. Ein Begehren nach dessen Elan, nach dessen vitaler Kraft und eine tief traurige Sorge, selbst dergleichen auf immer verloren zu haben. Doch war es nicht bloß die Wehmut des Greises, welcher spielende Kinder betrachtet, die ihm arglos ein plärrendes, tollendes Zeichen seiner Hinfälligkeit sind. Ich kannte in Wahrheit das Begehren des Marquis gut, hatte es allein noch nicht in Verbindung gesetzt zu Ariane. Es war sein altes Begehren, der vermeintlich unumstößlichen Ordnung der Welt ein Schnippchen zu schlagen, war sein Eifer, an sich zu reißen, was die Götter den Menschen hinter einem Vorhang verborgen hielten. Und da, erstmals, kroch mir die Angst in die durchfrorenen Knochen, dass meine Eifersucht zu kurz gedacht habe. Was, wenn mein Meister an Ariane nicht etwa den gewöhnlichen Gefallen eines Mannes an einer reizvollen Frau gefunden, sondern ihn der zehrende Hunger sicher Vergänglichkeit erfasste nach dem Blütennektar der Jugend? Wenn Arians Leib in ihm nicht den Amor, den Priap weckte, sondern den Prometheus, den Dieb des Feuers, welches ihm nicht zusteht? Noch war mir dieser Gedanke selbst ein vages, ungeformtes Geschöpf, ganz ohne Vorstellung, was es denn hieße, wenn dem so wäre. Doch schlug er sogleich fest seine Krallen in mein Gemüt. Ich spähte aus dem äußersten Augenwinkel auf Ariane, welche noch immer im Schaukeln der Kutsche an mich geschmiegt saß, in ahndungslosen Halbschlaf verfallen. Ich erhaschte lediglich ein schmales Profil, doch hatten ihre Züge in der Erschlaffung zu einem willenlosen Lächeln gefunden. Da ward ich noch etwas anderem gewahr, welches mich unbewusst schon eine Weile wohl umtrieb. Ich schnupperte 2-3 Mal heimlich in den Kutschverschlag hinein, dann nach Arians Schopf und fand, wenngleich überdeckt von all den anderen weinseligen, schweißigen, klammen Dünstungen der überlangen Nacht, es lag in der Luft wieder jener Geruch des Siechtums des Marquis. Doch ich witterte ihn nicht allein von seinem Leibe ausgehend. Es haftete dieser Geruch nunmehr auch an der Haut Arians.
25. Es erschien mir zu jener Zeit unser Haus mitunter wie eine jener allegorischen Illustrationen, welche die Sphären einer Weltordnung übersetzen in eine Rangfolge der Architektur. Allein, dass wohl nicht viele Gelehrte unsere spezielle Zuweisung gottgefällig geheißen hätten. Es herrschten Geist und Vernunft über die dunklen, chtonischen Kammern unter der Erde, wo der Marquis und meiner selbst unsere Arbeitsstätten hatten. Das Parterre diente zuvorderst dem Profanen, Unverbindlichen als Heimat, hier speisten und plauderten wir, frönten Zerstreuung und Spiel. Erhaben über allem jedoch, wo unsere Schlafgemächer lagen, da hatten Traum und Lust ihr Reich. Wenn ich euch die Jahre schildern möchte zwischen unserem weihnachtlichen Ausflug nach Versailles und jenem Verhängnis, welches mich hier in eure werte Gesellschaft verfrachtete, sowohl nicht am untrefflichsten als gleichsam die allmähliche Austreibung all dieser Schutzgötter aus ihren jeweiligen Etagentempeln, während ich gänzlich zum Jünger der Megaira ward. Als erster entschwand mir Amor, so er denn je wahrhaft unter uns gewalt. Doch just seine Abwesenheit bemerkte ich zuletzt, denn ich meinte noch immer die Spitze seiner Pfeile zu spüren, wenn in meine Brust doch nur die Eifersucht stach und die Gier, Ariane zu besitzen. Und ich unterschied's nicht, war ich lediglich von Cupido besessen und weiterhin das Begehren meines Fleisches befriedigt. Erinnert ihr euch jener Maschine, welche ich einst halb vollendet in Wien zurücklassen musste? Jenes Sprechautomaten, welcher auf meinen Befehl sein quäkendes »Ja« hervorbringen sollte? Hätte ich darauf beharrt, ich hätte ihn in Paris längst noch einmal in Angriff nehmen und diesmal vervollkommnen können, denn weder an Kunstfertigkeit noch Mitteln hätte es mir nun gemangelt. Wenn ich's nicht tat, so zuvorderst, weil mir die ganze Angelegenheit handwerklich nichts mehr zu beweisen, nichts mehr zu lehren hatte. Der wahrere Grund jedoch war, dass mir die damalige insgeheime Antriebskraft mangelte. Ja, hatte Ariane gesprochen zu meinem Begehr, sie als Gefährtin zu haben. Ja, sprach sie seither zu fast all meinem Begehren. Was hatte ich da noch Bedarf nach einer Automate, welcher ich die bloße Nachahmung des Lautes aufzwingen und abpressen mochte? Denn schwang man sich zum Schöpfertum nicht stets letztlich auf, um ein unterwürfiges Gegenbild zu formen, wo einem die Welt nicht nach dem Willen gehorchen wollte? Doch allmählich trieb mich die Sorge,
dass ich in Ariane doch auch nichts anderes besaß, denn solch eine Maschine, welche ihre Äußerungen ohne inneren Mitvollzug tat. Dass ich lediglich ein von einem reichen Gönner ausgehaltener Pygmalion war, welcher in seiner Galatea nicht einmal wahrhaft den Spiegel erblicken durfte der eigenen Macht und so zu ihr wenigstens in narzisshafter Selbstliebe entbrennen. Zusehends gärte und gierte in mir das Verlangen, es müsse Arians Ja aus Herz und Empfindung entspringen. Und glaubt ihr verstohlenen Grinser wahrlich, mir kam nie, wenn zugegeben erst später, der Gedanke, welch sinnig Bild es war, mich in jener Zeit an meiner Werkbank zu finden, vertieft in die Arbeit an, nein, eben keiner Sprechmaschine, sondern einem künstlichen Herzen. Wie der Marquis suchte ich nach jener Essenz, welche die bloße, noch so täuschend vollkommene äußerliche Nachahmung schied vom wahrhaft Beseelten. Er des Lebens, ich der Liebe. Doch ihn trieb die schiere Angst ums eigene Dasein, mich meine alte Gier nach Besitz, nach Wunschgehorsam der Welt. Und ich focht dabei gegen just jenen Menschen, von welchem ich Liebe ersehnte, mithin, mir hätte es deutlich besser angestanden, mein Streben fahren zu lassen. Ja, es wäre dies der eine Weg gewesen, welcher Hoffnung trug auf Reüssieren. Muss ich euch sagen, dass ich zielstrebig in die andere Richtung eilte, dass ich beharrte, mich verbohrte, ich fester und fester zu machen suchte meinen klammernden, krallenden Griff? Liebt ihr mich? War ich einmal so leichtfertig zu fragen, als Ariane und meiner selbst Arm in Arm lagen, die Wallung unserer Leiber ausebbend, unsere gesättigten Küsse nur noch ein wenig Liebkosung nachnaschend. Gibt es eine unseligere Frage? Eine Frage, welche zu stellen deutlicher schon verriete, welch Furcht man vor der Antwort verspürt und wie wenig man gedenkt, der Antwort wahrhaft Glauben zu schenken, gleich wie sie lauten mag. Nicht eigentlich eine Frage, sondern vielmehr ein verzweiflungsgeborener Versuch der Beschwörung von etwas, an dem bereits fatal der Zweifel nagt. Ariane blickte mich an mit Bedauern. »Was fragt ihr mich das? Was tut es, ob ich Ja sagte oder Nein? Ich bin bei euch.« Sie gab mir einen Kuss. »Und ich will es bleiben. Ist dies nicht, was einzig zählt?« Ich sagte nichts, blickte sie lediglich an, und sie las die Antwort, welche ich zurückzuhalten gesucht. »O je«, seufzte Ariane, »ich fürchte, ihr lasst mir zu viele Romane, und die Herren Dichter haben euch das Gemüt vergiftet mit ihrem Gesäusel und ihren hehren Fantasien.« Sie gab mir einen weiteren Kuss, nicht kurz und beschwichtigend zum bloßen Troste, sondern ein Kuss, welchem in seiner Wahrhaftigkeit eine allen Worten überlegene Überzeugungsmacht hätte eignen sollen. »Liebt die Königin ihren Gemahl? Liebt die Bäuerin den Bauern, dem man sie angetraut, ein paar Morgen Acker zu vereinen? Was ist das für neue Mode zu meinen, es müssten zwei Menschen zuerst in Liebe zueinander entbrennen und dann zueinander finden? Jakob, mein Liebster, glaubt ihr wahrlich, es frommt uns, eine Frau wie mich nach der Liebe zu fragen? Ich versichere euch, ich genieße eure Gesellschaft auf eine Weise, wie es mir zuvor nicht vergönnt. Euer Geist und euer Leib. Ariane gab meinem Hals einen Kuss, welcher halb zärtlicher Biss war, sind mir angenehm. Ich war gewiss meinem Bankier gerne zu Diensten, denn es war eine aufrichtige Abmachung zwischen uns, und er war stets gut zu mir. Die Erwähnung des Mannes ließ mich unweigerlich ein wenig zurückfahren. Ariane streichelte mir die Wange, zog mich wieder an sich. Doch bei euch, dies versichere ich, fühle ich mich nicht allein als Dienerin. Euch schätze ich wahrlich. Ihr versteht es durchaus, auch meine Lust zu kitzeln und zu stillen. Und bei euch und unserem Marquis empfinde ich mich auch als Gefährtin des Geistes. Und fragt ihr mich, bin ich glücklich bei euch? Soweit den Menschen das Glücklichsein gegeben ist, bin ich zufrieden, bin ich dankbar? Dann antworte frei und entschieden ich euch, ja. Doch, Jakob, ihr fragt nach Liebe? Ariane zuckte mit den Schultern. Ihr ersehnt eine Regung meines Herzens, welche nicht achtet meines Standes, meiner Stellung, welche euch betrachtet mit den Augen eines Naturkindes, das nicht sieht, was an Welt um uns ist, wer wir sind in dieser Welt. Da verlangt ihr zu viel von mir. Eine solche Blindheit ist etwas für Schwärmer, Poeten und für in Reichtum Geborene. Eine solche Blindheit zu lernen, durfte mein Herz sich nie erlauben. Ariane erkannte, dass mir ihre Worte Kränkung waren. Doch sie brachte sie zu Ende, ehe sie mich fest an sich drückte, mir über den Schopf streichelte, mir Stirn und Wangen küsste. »Ich weiß, mein Liebster, es ist all dies nicht, was ihr zu hören ersehntet. Doch glaubt mir, es wäre mir ein leichtes, euch das Ja, ich liebe euch, aufzutischen. Meint ihr nicht, ich tat dergleichen nicht schon ungerührt mit manchem Manne? Dass ich euch nicht anlügen mag, dass ich euch antwortete, was mein Herz wahrhaft spricht, nehmt es als Zeichen, wie sehr ich euch achte und das, was zwischen uns ist und wie tief sie ist, meine Zuneigung zu euch. Ich empfand freilich die Aufrichtigkeit ihrer Worte. Und es war mein Trotz zu beschämt davon, war mein Leib, der treulose Verräter, zu hungrig nach jenem Arians, dass ich lange hätte zu widerstehen vermocht, wie sie sich an mich schmiegte, ihre Finger auf Erkundung gingen. Doch auch wenn ich mich Arians Beweis hingab, wie unerheblich meine Frage letztlich war, so behielt sie vor allem in einem Recht. Nein, ihre Antwort war nicht, was ich zu hören ersehnte. Was ich im Grunde ersehnte, das war so unerreichbar wie eine Rückkehr ins unschuldige Eden nach dem Biss in die Frucht vom Baume der Erkenntnis. Der paradiesische Zustand, welchen ich noch einmal erhaschen wollte, das war die Illusion. Nie unschuldig wohl, immer schon vom Verderber eingeflüstert, es hätte das Schicksal mir seinen Fehler gestehend, meine Schuld tilgend, in Arians Gestalt die Wiedergängerin geschickt von Amalia, die mich aus diesem Schein vertreibende Erkenntnis war, dass Ariane nicht Ausgeburt war meiner Wünsche, sondern ihr eigener und wahrer Mensch mit ihrer eigenen Historie, ihrem eigenen Sehnen. Nun mögt ihr sagen, ist dies aber nicht die Geschichte einer jeglichen Liebe? Dass wir uns in der ersten Schwärmerei ein Bild malen des angebeteten Menschen, welches nur den kürzesten Blick tut, auf dessen Wirklichkeit sich ein, zwei Einzelheiten herauspickend, an welchen sich das Begehren entfachen, die Vorstellung aufschwingen mag und den ganzen Rest ausfüllend allein aus dem Spiegel der eigenen Sehnsucht. Und dass uns der wahre Mensch, wenn nach und nach der Schleier der Schwärmerei vor unseren Augen fadenscheinig wird, im buchstäblichen Sinne enttäuscht, uns der Täuschung beraubt, und dass recht eigentlich Liebe erst zu nennen sei, wenn wir diesen Menschen erkennen und unser Herz ihm dort heimbereitet, wo wir zuvor nur das Trugbild anbeteten. Ihr werdet mich da nicht widerreden finden. Doch wie mein damaliges Herz, meine damalige Gier von all dem überzeugen? Zumal meinen vermaledeiten Trotz, welcher sich zuverlässig wieder zur Stelle meldete, just weil ich insgeheim empfand, dass ich im Unrecht war. Sprich, ich wollte meinem Bild von Ariane weiter den Götzendienst tun, wollte von meiner Traumgeburt vergöttert werden. Und dass in mir eine tiefere, doch eben auch weniger jünglingshaft lodernde Liebe zur wahren Ariane Wurzeln gefasst, dies verwirrte mich nur, machte erst recht mich unleidig. Zu all dem aber mengte sich noch meine Eifersucht, welche fürchtete, meine Geliebte werde mir untreu für den Marquis. Und meine Sorge, der Marquis hege Finsteres mit ihr, und ich müsse sie davor schützen. Gingen in letzter Zeit die verschwörerischen Blicke zwischen ihm und Ariane nicht immer häufiger? Hatte ich die beiden nicht, wenn ich unangekündigt einen Raum betrat, nun oft in einem sogleich verstummenden Tuscheln gefunden, mich mit bemüht arglosem Lächeln willkommen heißend? Und wenn ich wohlweislich mit schon von weit her schweren Schritten über eine Schwelle schritt, wirkte es da nicht oft wie auf einer Bühne drapiert, wie meine Liebste und mein Meister in ziemendem Abstand saßen und über Nichtigkeiten parlierten?
Immer mehr schien sich mir aus all meinen empfundenen Zurückweisungen, jenen zunächst unverbunden hinskizzierten Linien meiner eifersüchtigen Beobachtung, die Ahndung einer unheilvollen Kontur zu fügen. Haderte nicht das forschende Streben des Marquis mittlerweile darum, das Leben, das animierende Fluidum, gleich ob auf chirurgischem, alchymischem, magischem Wege, vom einen Wesen auf eine andere Kreatur, einen anderen Leib zu übertragen? Und war nicht Ariane in unserem Heim der größte Quell blühender Lebendigkeit? War es nicht denkbar, dass der Marquis, von einer Verzweiflung ergriffen, welche ihn maßlos machte, keine Schranken mehr kennend, meine Geliebte zu verführen suchte, ihm davon zu opfern? Notfalls bereit, sich mit Gewalt zu nehmen, was keine Überredung zu verschaffen vermochte. Eine Schrankenlosigkeit hätte ich ihm freilich niemals zugetraut. Zum kaltblütigen Meuchler zu werden an Ariane. Eher würde er sein eigenes Leben lassen, dessen war ich noch immer gewiss. Was aber, wenn die Finsternis in ihm auf einen Weg gesonnen hatte, welcher ihm die Illusion gestattete, Ariane ihrer selbst opfere sich für ihn? Auf nämlichen Gedanken war ich verfallen, da der Marquis neuerdings voller Eifer war für Herrn Mesmer und dessen Lehren. Als es hieß, ein Ankömmling aus Wien mache in der Stadt Aufsehen, war diesem freilich zunächst auch meine Neugier und mein Wohlwollen gewiss. Dass man munkelte, er sei aus der Kaiserstadt in Ungnaden, womöglich gar mit dem Ruch eines Skandals abgezogen, machte ihn mir nur umso mehr zum vermeintlichen Verwandten. Bald aber war mir der allzu leichtfertige Erfolg suspekt, mit welchem dieser Mann flink in Paris Fuß gefasst und Gönner von seiner heimischen Gesandtschaft bis in die höchsten Sphären des Versailler Hofs gefunden hatte, und war verwundert, dass der in seinem Urteil so unbestechliche Marquis dies nicht gegen den geheimnisumrankten Emporkömmling zu halten schien. Denn all seine Hinwendung zu den okkulten Sphären vermochte doch nie, das wache Gespür und die tiefe Verachtung des Marquis für Scharlatane jedweder Couleur auszumerzen. Wie zeterte er etwa, als eines der vermeintlich größten mechanischen Wunder unseres Jahrhunderts Paris erreichte, welchem ich insgeheim entgegengefiebert in der Hoffnung, Van Kempelen sei es mit seinem Schachtürken wahrhaft gelungen, einer Maschine Geist einzuhauchen. Nur um das Ganze nichts weiter zu finden, den faulen Budenzauber. »Einen unnützeren Unfug habe ich kaum je erlebt«, wetterte der Marquis nach der Demonstration. »Kommt und bestaunt das größte Mirakel unserer Zeit, spielt Schach gegen einen Mann, welcher in einer Holzkiste kauert.« Bitter lachte er auf. »Jacquetros einst vermochte wenigstens, euch etwas über die Uhrmacherei beizubringen. Das armselige Gestänge aber, mit welchem der Mann in der Truhe die Hand des Türken führte, schraubt ihr mir an einem Vormittage zusammen.« Doch ich will nicht herablassend sein. Es hätte Van Kempelen, der noch nie jemanden korrigierte, der ihn fälschlich als Baron titulierte, nicht so reüssiert, wäre er bar jeglichen Talents. Seien wir gerecht, er ist ein geschickter Intendant und weiß durchaus, wie er sein eines und einziges Stück aufzuführen hat, welches da heißt »Materie denkt«. All das Brimborium, all das Türengeschiebe, der Wust an untätigen Zahnrädern, das Augenrollen des Türken, man darf es nicht abtun und gering schätzen, nur weil man's als bloßen Schein durchschaut. Die geschickte Ablenkung ist eine Kunst für sich. Und da ist Van Kempelen schlau, dass er einen Anschein von Uhrwerk vorzeigt und nicht etwa von Zauberelixieren. Denn unsere Zeit traut der Mechanik bald größere Wunder zu, denn der Alchemie. Und schlau ist's, einen Türken zu wählen zur Anmutung der Puppe, welche dem Apparat ein Antlitz gibt, denn mit dem ist's in den Augen unserer abendländischen Welt ganz ähnlich wie mit Jacquedros Kindern. Er wähnt uns ähnlich und fremd zugleich. Er scheint uns ein wenig bedrohlich und geheimnisvoll, womöglich jedoch auch in gewissen Mysterien weiser, denn unser eins. Ihn sind wir bereit, als Mensch zu sehen, und zugleich ihm doch alles als bloßes Zeichen seiner Fremdheit zu verzeihen, wo er uns zu fehlen scheint, in der Gleichheit mit unsereins. Wären wir Männer des Theaters oder Taschenspieler, wir hätten uns da wohl eine Lektion abholen können. Doch was will's uns, die wir nach der wahrhaften Beseeltheit im leblosen Stoff eifern, ob da ein leibhaftiger Mensch zum Schachspielen hinter einem bloßen Paravent flätzt oder des Effekts zuliebe solch unkommodes Versteck erduldet. Zurück ans wahre Werk, Jakob.
Damit war für ihn zu jenem Wunder alles gesagt.
Wie also vermochte ihn dann ein so offensichtlicher fauler Zauber bezirzen wie jener des Herrn Mesmer? Das wenige an Enthusiasmus, was die Ankündigungen seiner Seancen in mir entfachen mochten, erkaltete sogleich, als wir schließlich eine davon besuchten. Mir war Mesmer vom ersten Auftritte an zuwider. Ein Mann, der feist und unangenehm spitzig zugleich erschien, von Gestalt, Antlitz, Art einerseits von teigiger Behäbigkeit, öliger Verbindlichkeit, andererseits von einem zuschnappenden, aufdringlichen Eifer beseelt. Mein unmittelbarster Gedanke war, der ist entweder ein Schwärmer oder ein Scharlatan. Bevor mein geduldigeres, genaueres Empfinden hinzuflüsterte, oder einer, der seine eigene Scharlatanerie schwärmerisch zu glauben begann. Seine langen, einleitenden Ausführungen jedenfalls schienen mir reichlicher Unsinn. Ein Gewäsch über Planeten und Leiber, über ein Fluidum, welches alles sein mochte, was in den philosophischen, physikalischen, medizinischen und alchemischen Salons Mode gewesen oder gerade war, oder nichts davon. Mit welcher Aufmerksamkeit ihm dabei nicht allein die Gesellschaft lauschte, sondern auch mein Meister, welchem doch die Widersprüche, Unmöglichkeiten aus eigener Erkenntnis offensichtlich sein mussten, das wollte mir nicht in den Sinn. Die Darbietungen, welche dem schließlichen Verebben des afterphilosophischen Schwalls folgten, beschaute ich dann immerhin mit größerem Amüsement. Mit welchem Ernst, welcher Bereitwilligkeit sich die vornehmsten Herrschaften da um den Bottich voll magnetischer Späne reiten, das schnöde Tau ergriffen, welches sie im Zirkelfluss des Fluidums vereinen sollte. Und wie sie furcht- und hoffnungsvoll die von Gebresten befallenen Stellen ihrer Leiber an die Eisenstäbe pressten, welche aus dem Baquet ragten. Und wie Mesmer selbst vom einen zum anderen sprang, seine Hände auflegte, seine beschwörenden Gesten vollführte, durch die Luft strich und eindringliche Bannsprüche murmelte. Ein Molière, ein Hogarth hätten kein lächerlicheres Bild zu ersinnen vermocht. Doch wieder wollte der Marquis nicht in mein insgeheimes Feixen einstimmen. Gleichwohl in anderen Ecken des Saals durchaus manche Herren von der Akademie nicht hinter dem Berg hielten mit kopfschüttelnden Zweifeln, herablassendem Missfallen. Nicht anders als zum Höhepunkt Mesmer seine Behandlung an einem besonders schweren Fall zur Vorführung brachte, jenem der einstigen Madame F., die seit Monaten von einer gegen alle Mühen der Ärzte widerständigen Nervenreizung heimgesucht ward. Da saß dieses frömmelnde Frauenzimmer, welches sonst allüberall die Sünde witterte und ihren Beichtvater kaum einen Tag unbehelligt ließ, saß diese Dame, deren Vermählung mit dem Baron de P. manch bösartige Zunge zu den lästerlichsten Bemerkungen veranlasst hatte über eine womöglich noch immer unberührte Braut und die auffällige Jugend und Wohlgestalt der Kammerdiener des Barons, saß also diese züchtige Madame dem Magnetiseur gegenüber, ließ sich ihre Knie zwischen seinen Schenkeln gefangen halten und den Leib von oben bis unten mit seinen Händen bestreichen. Und wenn diese dabei einen Fingerbreit Abstand ließen zwischen Haut und Haut, so verrieten die zunehmend bebenden, ekstatischen Zustände der Madame Baroness nichts davon. Als die Dame auf dem Höhepunkt der Agitation schließlich zitternd und stöhnend zusammensackte und in einen erschöpften Stupor verfiel, da klatschte der Marquis mit der gläubigen Gemeinde Mesmers artig Beifall. Ich wagte es kaum, auf unserem Heimweg die Rede auf dies Schauspiel zu bringen. Der Marquis aber erkannte sehr wohl mein Unbehagen und dessen Grund, und hatte insgeheim seine Freude daran, mich nicht daraus zu erlösen, bis ich nicht selbst den Schritt dazu tat. Nach einer langen Weile belangloser Plauderei und des Schweigens vermochte ich schließlich wahrhaft nicht mehr an mich zu halten. »Ihr glaubt diesem Herrn Mesmer und seiner Lehre vom alldurchdringenden Fluidum?« platzte es unvermittelt aus mir heraus, und hatte den Ton eines Vorwurfs wohl mehr denn den einer Frage. Da brach der Marquis in Gelächter aus. »Freilich nicht, mein lieber Jakob, seid nicht albern. Wie könnte ein solcher Popanz mich alles vergessen machen, was wir höchst selbst uns an Wissen geschaffen? Aber ihr lauschtet so gebannt und ihr schient mir so voll Neugier und Bewunderung für seine Darbietung. Und ihr spendetet ihm doch gebührlich Applaus«, benannte ich den scheinbaren Widerspruch. »Oh, ich sage nicht, dass ich seine Künste nicht schätze. Der Mann hat durchaus eine Begabung, auch wenn er sie wohl selbst nicht begreift. Ihr glaubt ihn einen geschickten Betrüger? Im Gegenteil. Ich ginge jede Wette, dass er seiner selbst vollster Überzeugung ist von seinen Theorien. Und hattet ihr etwa Zweifel, dass unsere gute Baroness de P. seiner Beschwörung erlag? Ihr haltet sie doch nicht etwa für eine willfährige Komplizin und Komödiantin? Nein, das gewiss nicht. Doch war mir dies Spektakel noch lang kein hinreichender Beweis für den animalischen Magnetismus oder all den anderen obskuren Sermon. Eben, mein Freund, eben, ganz meine Rede. Auf Monsieur Mesmers Erklärungen und Erläuterungen gebe ich keinen zu. Die hat er sich aus blanker Luft und einer guten Portion halbverdautem Kircher gestrickt. Doch umso mehr fasziniert mich die Macht seiner Suggestion. Woher nimmt er sie, wenn er sie eben nicht wahrhaft aus dem All ableitet? Was bewegt er in den Leibern seiner Opfer, Verzeihung, Patienten und Patientinnen insbesondere, wenn es eben nicht die Flüsse ungreifbaren Fluidums sind? Ich begann zu begreifen. Ihr wähnt da ein Geheimnis, welches, würde man seiner habhaft, einem nützlich sein möchte. Just dies. An Monsieur Mesmers Erscheinung allein kann's ja gewiss nicht liegen, dass ihm allzumal die Damen derart verfallen. Doch ich brauche euch nicht auseinanderzusetzen, dass bei dem, was wir heute sahen, Eros allemal seine feingliedrigen Finger im Spiele gehabt. Und wenn diesem schwärmerischen Männlein es gelingt, eine so fromme Dame vor aller Öffentlichkeit derart willenlos zu machen, zu welcher Hörigkeit, verstünde man sich nur auf seine Methode, wären einem die Menschen dann erst unter anderen, intimeren Umständen noch fähig. Und wie er dies sprach, war ein Leuchten in des Marquis Augen, welches mich ahnden ließ, dass er auf diese Frage bereits eine hoffende Antwort wusste.
26. Dass die Klauen der Verzweiflung am Marquis zerrten, rissen, daran jedenfalls gab es keine Zweifel. Bis zur Erschöpfung trieb ihn ein wieder aufgeloderter Eifer von früh bis spät Nacht in den Keller, wo er fuhrwerkte im Fleisch, der Natur ihre Geheimnisse zu entreißen. Dies immerhin nicht ohne Erfolg. Der erste große Triumph, welchen die Kunst seiner Messer und seiner Erkenntnis auf ihrem neuen Felde zu feiern vermochte, war ein Schwein, welchem er die Niere eines Artgenossen einnähte und welches damit tatsächlich 2 Wochen anscheinend unvermindert lebte, trank, fraß, ausschied, grunzend in seinem strohbestreuten Koben. Und dahinschied lediglich an einem Wundbrand, als der Marquis ihm mit der lindernden Tinktur geizig ward. Dies war uns ein erstes Omen, dass es sich mit dem Leibesinneren womöglich wahrhaft umgekehrt verhielt, denn mit den Extremitäten. Wo die Gliedmaßen die Domäne meiner mechanischen Kunst waren und es uns nie auch nur gelingen wollte, eine Tatze so an einen Stumpf zu schmieden, dass sie nicht binnen kurzem abstarb und schwarz und faulend ward, da schien im von den Leibessäften durchspülten Gekröse, wo keine Uhrmacherfertigkeit auch nur das Geringste ausrichten mochte, dem Chirurgus das Tor geöffnet. Im grausamen Verschleiß der Kreaturen festigte sich uns die Überzeugung, waren die Säugetiere in ihren Gliedern durchaus den Automaten gleich, so war ihr Inneres eher verwandt mit den Pflanzen und ließ sich gleichsam mittels einer Gärtnerei des Fleisches erhalten zum Gedeihen. Zwar fand sich in den Leibern keine Saat, welche sich nach einer größeren Dauer der Trockenheit und des toten Schlummers noch einmal ausbringen ließ, auf dass sie im rechten Nährboden zu neuem Leben aufkeime. Keine Kreatur, welche uns einmal ins Jenseits entglitt, vermochten wir zurückzuholen. Was aber gelang, aus einem Wesen, welches noch nicht lange das Zeitliche gesegnet hatte, manch rosig, unverwest prangendes Organ zu ernten und es in einem lebendigen Leibe an entsprechende Stelle zu pfropfen, ohne dass ihm der Tod anhaftete. Wie eben auch ein abgestorbener Baum noch gedeihende Triebe tragen mochte. Wie eine Frucht nicht achtete, was der Staude geschieht, an welcher sie hing. Es war freilich so mühsames wie ungewisses Werk. Was einmal gelang, mochte sich keineswegs nach Belieben wiederholen lassen. Wo Niere oder Leber einzelne Windungen des Darms uns mehrfach Erfolge bescherten, da zeigten sich etwa die Drüsen beharrlich widerspenstig. Und stets blieben uns berstende Nähte, schwerender Wundbrand, erbitterte Feinde. Doch gleich wie selten, kurzlebig, bescheiden die vollbrachten Verpflanzungen sein mochten, sie blieben doch der grundlegende Beweis, dass auch dem Säugetiere, wie unseren Wassertierchen, nicht pro Wesen lediglich ein unteilbarer, unmehrbarer Lebensfunke inne war. Nun aber war das sture, bedächtige Voranschreiten der Vernunft und Verantwortlichkeit nicht mehr des Marquis einzige Art. Für jedes paar Dutzend Fuß, welche wir so gewannen, tat er gleichsam wenigstens einen merkwürdigen Satz zur Seite, in obskures Gestrüpp, sprach raunende, gutturale Beschwörungsformeln über geöffneten Ziegenleibern, ritzte toten Schweinen fremde Symbole in die Schwarte, äscherte Leichenherzen ein und fütterte den Ruß an Kröten, flickte einem Straßenköter einen Kuhäuter an den Bauch, sammelte Säfte aus Katzenaugen, Menschengehirnen, Schlangeneiern, Bockshoden und rührte diese zu unsäglichem Gebräu, welches er anderen Kreaturen zum Trank zu reichen suchte. Er kaufte Ammen ihre Milch ab und Bettlern ihre letzten Zähne, verlangte von mir einmal, ich solle im nächstbesten Waisenhause ersuchen, ob man nicht die gewiss überreichlichen Tränen der Kinder auffangen und uns gegen Geld überlassen möge. Zähle ich dies alles derart gedrängt euch auf, so müsst ihr freilich glauben, der Marquis sei zu jener Zeit bereits ganz dem Wahne verfallen. Und ihr müsst euch fragen, wie ich ihm da noch die Treue halten mochte, anstatt Ariane mit aus dem Hause zerrend, die Flucht zu ergreifen. Doch ihr müsst begreifen, wir erlebten dies nicht in einer solch atemlosen Kadenz. Eins davon mochte den einen Monat, das andere erst wieder 5 Sonnabende später geschehen. Dazwischen aber lagen Tage, Wochen der Schlüssigkeit und Vernunft, und es ist erstaunlich leicht, sich an das Groteskeste zu gewöhnen, wenn es einem in selbstverständlicher, doch wohldosierter Regelmäßigkeit begegnet. Was dem Marquis damals jedoch neben der Gewöhnung des Geistes ein stetes Ausweiten der Grenzen seiner Wagnisse erlaubte, war eine Novität, welche eines Tages eintraf in einer der Frachtkisten voll der heilenden Tinktur. Eine bauchige Flasche, in welcher behäbig eine zähe, bräunliche Flüssigkeit schwappte. Der Marquis hatte uns bereits angekündigt, dass ihm sein Agent aus der neuen Welt begeistert von einer Entdeckung berichtete, ohne uns Näheres zu verraten, aus einem Aberglauben, sie möge sich noch als bloßes Wunschgespinst verflüchtigen. Sobald das Behältnis mit der angeblichen Wundersubstanz angelangt und aus dem schützenden Stroh befreit war, verschwand er damit auch zunächst allein im Keller, ausnahmsweise die Tür hinter sich riegelnd. Und es musste ihn eine Weile banger Enttäuschung, einer Reihe Hasen das Leben gekostet haben, ehe er der Sache und des rechten Maßes gewiss genug war, Ariane, Mael und meiner selbst zu sich hinabzurufen, uns die neue Errungenschaft zu präsentieren. Meine Freunde, ich glaube, ich verspreche euch nicht zu viel, wenn ich behaupte, mit dieser Stunde hat unserem Werk eine neue Zeit begonnen. Er hob aus dem Hasenstall in der Ecke der Kammer ein weiteres Tier und träufelte ihm mittels eines Glasröhrchens wohl abgezählte Tropfen des Elixiers auf das bebende Näschen. Der Hase begann kurz, heftig und machtlos zu strampeln. Dann verließ ihn sichtlich alle Kraft, alles Bewusstsein, und er hing schlaff in der Hand des Marquis. »Ein neues Gift?« entfuhr es mir, verständnislos, was daran epochal sein mochte. fehlte es uns doch wahrlich nicht an Wegen, absichtsvollen wie ungewünschten, Kreaturen in den Tod zu befördern. »Habt ein wenig Geduld«, bat uns lächelnd der Marquis, während er das Tier auf die Sezierbank hinstreckte und lediglich zu bekräftigen schien, dass es verschieden war. Denn gleich, wie und wo er an ihm herumtastete, wie er es wandte und ihm die Läufe zog, und sogar als er es mit einer Nadel piekte, es blieb gänzlich reglos. Der Marquis heischte uns näher, fasste uns einen nach dem anderen an der Hand, diese dem Tier an die Brust zu legen. Und da begriffen wir, welch Wunders wir Zeugen waren. Unter dem Fell spürten wir nicht allein, dass die Wärme des Lebens noch nicht aus dem Leibe wich, sondern dass in diesem nach wie vor der Atem einging und aus und weiter das kräftige Trommeln des Herzschlags wohnte. Der Hase schien in einen Schlaf versunken, doch einen, aus welchem ihn keine gewöhnliche Störung, auch keine Pein zu wecken vermochte. Ariane äußerte als Erste, was uns dies Wunder bedeutete. »Das Elixier macht ihn ohnmächtig und fühllos und lässt ihn doch am Leben. Und dies ist nicht so kapriziös, unberechenbar wie eine gewöhnliche Ohnmacht.« »Soweit ich zu sagen vermag, ebenso ist's«, antwortete der Marquis. »Dann vermöchtet ihr, an ihm peinvolle Versuche durchzuführen, ohne dass er es empfände, ohne dass er sich wehrte, und doch ohne ihn dem Tod anheimzugeben, dass also sich das Wirken des lebendigen Leibes erkunden ließe.« Der Marquis nickte. »Dies ist die Hoffnung.« »Und das Tier erwacht wieder aus dieser Ohnmacht?«, fragte ich. »Jedenfalls, sofern man die rechte Dosis wählte«, bejahte der Marquis. Und wie zum Beweis zuckte der Hase da mit einem Hinterlauf. Es dauerte noch eine Weile, bis er seine Augen wieder auftat, bis er die Macht über all seine Glieder wiedergewann. Und wohl noch eine Stunde danach zeigte das Tier eine gewisse Benommenheit, taumelte, tat seine ersten Versuche größerer Sätze täppisch daneben. Doch schon am selben Abend war nicht die geringste Spur der Betäubung mehr an ihm zu erkennen. Und eifrig zufrieden mümmelte er die Rüben, welche ihm der Marquis wie zur Entschuldigung reichlich zusteckte. Als aber auch nur die ersten Anzeichen seiner gleichsamen Wiederauferstehung sichtlich waren, fragte bereits Ariane: »Und dies Elixier, es wirkt derart auch bei anderen Lebewesen?« »Man versprach's«, erwiderte der Marquis. »Es wird sich zeigen.« Es wies sich in der Tat. Manch Wochen gingen freilich ins Land, tierische Art für Art der Prüfung zu unterziehen. Keineswegs alle der Macht des Wundermittels hörig. Die einen ganz unempfindlich, die anderen unweigerlich, unwiederbringlich in den letzten, schwärzesten Schlaf fortgleitend. Mal zwei Tropfen sogleich zu viel, mal ein Löffel voll nur ausreichend für Minuten unruhigen Schlummers. Doch mit der Weile war genug der Erfahrung gesammelt, dass wir tatsächlich mit einer gewissen Zuverlässigkeit die meisten Kreaturen in eine bestimmte Dauer der Reg- und Fühllosigkeit zu versetzen vermochten. Und dies ward uns wahrhaft der Entdeckung gleich eines ganzen neuen Kontinentes auf unserer Reise der Erkenntnis. Ich wünschte, wir hätten früher vermocht, Leib und Besinnung so willkürlich voneinander zu scheiden, seufzte einmal in unzufriedener Dankbarkeit der Marquis. Was hätte dies erspart an Leiden? Und wie viel kühner hätten wir schon längst gegen das lebende Fleisch zu sein vermocht, ohne den Widerstand des Geistes? Eine Frage blieb dabei freilich lange so unbeantwortet wie unausgesprochen. Tat das Elixier seine Wirkung auch auf den Menschen? Die Antwort suchte der Marquis schließlich auf die unvermittelste Weise, indem er eines Morgens Mael und meiner selbst zu sich rief und uns eröffnete: »Ich benötige euren Beistand. Ich werde kosten von dem betäubenden Elixier.« Er äußerte es als Tatsache, nicht Absicht. Und entsprechend fruchtlos blieb auch unser Einspruch. Immerhin weigerten Mael und ich unsere Beihilfe, bis wir ihm den Schwur abgetrotzt hatten, zunächst nicht mehr denn einen einzigen Tropfen über seine Lippen kommen zu lassen und gänzlich uns die Entscheidung anheimzugeben, ob und wann weitere folgen durften. Eine Kondition, welche sich als durchaus weise erwies. »Ich verspüre nichts«, Lediglich meine Zunge scheint mir ein wenig taub, meinte der Marquis nach jenem ersten Tropfen und blickte, wenn er nicht inwendiglich nach seinem Befinden forschte, halb enttäuscht, halb herausfordernd, zwischen Mael und mir hin und her. Wir aber hießen ihm ausharren, ehe wir einen zweiten Tropfen gewährten. Auch wenn er die ganze Weile darauf bestand, er fühle nichts von der sinneraubenden Wirkung, erkannten wir doch, dass seine Augen sich verengten, nicht mehr ganz seinem Willen gehorchten, wie auch seine Gesten eine leichte Trägheit, Ungenauigkeit annahmen. Erst als diese unterschwellige Lähmung wieder abzunehmen schien, verabreichten wir dem Marquis noch eine Dosis. Nun begann er zu schwanken und gestand selber mit schwerer, lallender Zunge, »Mir ist, als wäre ich schrecklich trunken und müde, als rückten mir meine Glieder ferner und ferner und etwas zöge an meinem Geist, ihn in einen schwarzen Morast zu zerren.« Offenbar aber widerstand sein Bewusstsein noch dieser Sinkkraft, und so deformiert ihm die Worte wurden, befahl er uns doch, »Noch einen Tropfen.« Wir wollten ihm diesen verwehren, in Furcht, es könne dessen kumulierte Wirkung ein Satz sein in bedrohliche Gefilde. Doch der Marquis insistierte und insistierte, und wir wussten letztlich zu gut, dass er nicht würde ruhen, bis er nicht am eigenen Leibe von der künstlichen Ohnmacht gekostet, und wir bestenfalls die gesamte Übung zu wiederholen hätten, wenn nicht gar der Marquis sich das nächste Mal unserer Obhut entziehen würde und auf eigene Faust zu viel des Elixiers schlucken. So also gaben wir schließlich klein bei und träufelten ihm auch das dritte Quäntchen in den Rachen. Kaum eine Minute darauf verdrehte der Marquis, vergeblich noch darum ringend, uns Bericht von seiner Empfindung zu geben, die Augen und sackte zusammen, das Haupt in den Nacken gefallen, der Mund offenstehend. Wir riefen ihn an, schüttelten ihn, versetzten ihm Kniffe. Nichts davon schien er zu achten. Zu unserer Beruhigung ging immerhin sein Atem, zwar rasselnd schwer, aber vernehmbar und gleichmäßig. Nun fiel es mir zu, ein unliebsames Versprechen einzulösen. Ich streifte dem Marquis den linken Strumpf herab und tat an seiner Wade mit einem blanken Skalpell einen Schnitt. Ich tat mein Bestes, diesen so kurz und oberflächlich wie möglich zu halten, und dennoch die Vereinbarung zu erfüllen, er müsse mindestens bis aufs Blut gehen. Es war die Wunde bereits trocken getupft, mit der gewohnten Tinktur versorgt und unter Bandagen gewickelt, bis sich im Marquis eine Rückkehr seines Willens, des Fühlens zu regen begann. Sein Erwachen benötigte länger, denn sein Sturz in die Ohnmacht. Und er brabbelte dabei manch seltsamen Unsinn, fuhrwerkte um sich, schien sich an ganz anderem Orte in irgend fantastischen Umständen zu wähnen. Als er aber wieder bei Besinnung war, ging einer seiner ersten Blicke, sein erstes Tasten, zu seiner Wade. Und er war merklich verblüfft, als er dort tatsächlich Spuren der Versehrung fand. »Phänomenal«, staunte er. »Ich zweifelte wahrhaft an eurer Treue, mein lieber Jakob, und wähnte, es hätte euch der Mut verlassen. Denn ich habe nicht das Geringste empfunden. Ich war wie im tiefschwärzesten Schlafe und muss euch also Abbitte leisten.« Er löste sich dabei den Verband, schaute und tastete nach dem Schnitt, als hätte er einen Betrug, eine bloße Vortäuschung durch die Bandagen für möglich gehalten. Nie habe ich einen Mann ob einer Blessur derart strahlend glücklich gesehen.